Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Wollen wir heute mal direkt reinstarten?
Es geht direkt los. Die Hütte brennt.
Du hast News mitgebracht.
Im Vulkan. Hast du viel Benjamin Blümchen früher gelesen oder gehört?
Nee, das gab's bei uns irgendwie nicht so.
Bist du denn groß geworden?
Ich bin mit Astrid Lindgren groß geworden und lauter so quasi, aber nicht mit diesen ganzen Serien,
weißt ja. du? Ja, das stimmt. Ich kannte das aber auch nicht. Also vom Hören schon, aber das war eher weniger Teil meiner Kindheit.
Ja.
Irgendwie, keine Ahnung, dieses ganze TKKG und drei Fragezeichen. Ich weiß nicht, bei uns lief irgendwie so Schloss Einstein und sowas.
Was ist ein Schloss Einstein?
Das ist so eine Internatsserie. Das ist aber schon so, für ältere Kinder. Okay, ach naja, keine Ahnung. Ich habe auch Bibi Blocksberg nicht so verfolgt. Auf jeden Fall wird jetzt aber Benjamin Blümchen wieder neu quasi aufgelegt. Es gibt 26 neue computergenerierte Folgen bei Togo. Wow. Und ich habe das beim Deutschlandfunk gehört und war so ein bisschen erstaunt, dass das so ein Ding ist, dass jetzt wieder neue Folgen erscheinen sollen, und habe mich dann mal ein bisschen da eingelesen in dieses ganze Thema. Weil ich weiß nicht, ob du weißt, wer diese Folgen rund um Benjamin Blümchen erfunden und geschrieben hat.
Sag's mir mal, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe es schon gehört.
Elfie Donnelly?
Nee, sag mir da nichts.
Elfie Donnelly ist eine österreichische Autorin. Die ist, und das wird dich jetzt natürlich sehr interessieren, in London geboren. Das war 1950 und hat so nach eigenen Aussagen eine ziemlich wilde Biografie. Die ist mit 15 von der Schule geflogen, mit 17 schwanger geworden und war dann 7 Jahre verheiratet. Und sie hat später dann nochmal geheiratet, noch zweimal, nämlich einmal Peter Lustig.
Mhm.
Und den kennst du ja wahrscheinlich.
Den kenne ich, ja.
Genau, und hat mit dem auch, glaube ich, 1 oder 2 Kinder bekommen und hat dann angefangen, Hörspiele für Kinder zu schreiben. Und da war eben Benjamin Blümchen dabei, aber auch Bibi Blocksberg ist von Elfie Donnelly. Also eigentlich eine Person in der Literatur, finde ich, die man kennen sollte. Mir war das alles nicht so klar. Und dann wird es auch ein bisschen skurril, weil sie in ihren 30ern dann Teil der Sekte um den Guru Osho gewesen ist. Und ich glaube, es gibt so eine Doku, die ich mal gesehen habe über Osho, und da kommt das auch vor am Rande.
Das heißt, da hast du sie schon mal kennengelernt?
Ja, und ich habe das nicht so richtig, also das ist mir dann wieder weggerutscht. So. Und dann habe ich mich erinnert, und mittlerweile lebt sie ihrem Mann, der ist aber nicht mehr Peter Lustig, auf Ibiza. Und ich habe mich halt, als
ist sie immer noch in dieser Sekte? Also hat sie?
Nee.
Okay, das hat sich auch nicht so wirklich
ausgemacht. Ich glaube, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Sekte, also ich
ja,
glaube,
halt so eine
ja, so ein Guru. Ich glaube, es gibt Leute, die das als Sekte bezeichnen und Leute, die es nicht machen. Okay. Ich lehne mich jetzt nicht
aber
aus dem Fenster.
Sich,
aber
es hat sich sozusagen nicht auf diese Bücher, oder hat sie dann aufgehört, die zu schreiben?
Nee,
wie ist das?
Ich glaube, das kam
da noch neue? Nee, ne?
Ja, also das wird ja manchmal so ein bisschen angeguckt, ob das da irgendwie Einwirkungen hatte.
Ja, genau.
Aber was ich viel interessanter finde, ist, dass sie in einem Interview gesagt hat, dass sie totale Probleme mit dieser sogenannten, ich weiß immer gar nicht, was das sein soll, aber mit der Wokeness hat.
Okay.
Und das kann man sich ja auch vorstellen. Sie beschwert sich quasi immer öfter, dass es total schwierig wäre, diese Folgen zu schreiben, weil die Kinder dürfen keinen
Stimmt,
Akzent mehr haben.
Ja.
Und lauter solche Sachen, da merkt man natürlich auch, dass da nicht so wirklich Verständnis dafür da ist, worum es da eigentlich geht. Also das sind jetzt natürlich alles so ein bisschen
Vorwürfe. Also ich glaube, man weiß ja auch von, also natürlich, ich habe vorhin gesagt, ich kenne es nicht, aber natürlich kennt man es irgendwie. Also man hat ja einzelne Bücher mal gelesen, solche kleinen oder so, keine Ahnung, ne? Also es ist einem ja schon geläufig.
Genau.
Und ich glaube, dass es ja Benjamin Blümchen und auch Bibi Blocksberg so sehr von so einer Welt leben, wo alles so ein bisschen wie so in so Karikaturen, also nicht, ne, wo einfach jeder so seinen Platz hat. Das ist
genau.
Die Mama, das ist der Papa, das ist X, das,
das ist
Y,
die wilde Reporterin.
Das ist, genau.
Ja.
Und das ist natürlich, ist es schwieriger, wenn man Klischees zeichnen möchte. Und ich meine das jetzt gar nicht so abwertend. Mhm. Wenn da eine gewisse Sensibilisierung da ist, macht es dann einem natürlich, fordert das einen ein bisschen mehr raus, einfach sich mal was zu übernehmen, legen. Aber das muss ja überhaupt nichts Schlechtes sein.
Nee, ich finde auch, das kann man eigentlich als eine willkommene Herausforderung betrachten und auch mal zu überlegen, warum ja, man kann ja, also genau, ich finde irgendwie, naja, es ist ein bisschen seltsam, diese Beschwerde, aber die lebt auf Ibiza, es scheint ihr gut zu gehen und ja. Es gibt neue Benjamin Blümchen-Folgen. Was ich dich aber eigentlich fragen wollte, das ist jetzt ein sehr langer Prolog für meine eigentliche Frage gewesen, wie findest du das denn, dass immer wieder so Serien aus der Kindheit neu aufgelegt oder weitergeführt werden?
Wie wird die jetzt weitergeführt eigentlich? Also ich habe es nicht ganz, also wird die einfach...
Es gibt einfach neue Folgen, ja.
Die Folgen.
Genau, es wird einfach neue Folgen geben und das ist quasi das Besondere. Und aber es
okay,
wird halt nicht einzeln...
wurde halt immer das alte recycelt,
genau, und
ne?
Es wurde quasi, und das Ding ist halt auch, es gibt quasi, die werden nicht mehr extra gezeichnet, sondern wie die viele Serien halt mit dem Computer
ja,
generiert.
Ja, ja. Ich weiß es nicht, mir ist das eigentlich, ich glaube, das geht mir relativ, ist mir irgendwie relativ egal. Ich habe generell ist es natürlich extrem auffällig, dass an ganz vielen Ecken und Enden Kultur einfach nur noch recycelt wird. Mhm. Also so, wenn du dir Hollywood anguckst oder die Filmindustrie, so auch im größeren Teil 2, Teil 5, Teil 7, Teil 10, dann noch ein Ableger von dem Ganzen mit nochmal 10 Teilen. Ne? Also es ist wirklich, es ist unfassbar, wie, oder dann einfach auch alles wird einfach nochmal neu verfilmt, was es schon mal gab. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass sich das so prinzipiell im Buchmarkt nicht ganz so leicht überträgt. Also, dass doch die meisten Autoren, Autorinnen da ein bisschen vorsichtiger sind, außer jetzt vielleicht bei so Fantasy-Reihen oder sowas, ne? Weil ich finde, das ist natürlich schon, also, schon noch ein bisschen nervig, oder?
Hm. Naja.
Also, wenn dieses Originelle, also ich finde so dieses, ich finde es ja nicht schlimm, dass es das gibt, weißt du? Deswegen meine ich auch, ich bin dagegen jetzt so relativ neutral, weil die Kinder werden sich trotzdem drüber freuen. So.
Ja, ich glaube, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, weil es gibt natürlich total gute Neuauflagen von Sachen. Zum Beispiel jetzt, wenn jetzt eine neue Ausgabe von Pippi Langstrumpf rauskommt, wo einfach zum Beispiel das N-Wort nicht mehr vorkommt. Gleichwohl man natürlich sagen muss, dass es trotzdem irgendwie,
naja,
dass
das
nicht,
ja
da, nicht der einzige...
Ja, und das ist ja auch nicht neu gemacht, ne, sondern das ist ja das alte Buch quasi.
Ja, genau, deswegen, aber ich will nur sagen, mir geht es nicht darum, dass es nicht cool ist, Sachen heute neu aufzulegen,
nee, gar nicht,
ne, weil die irgendwie noch einen gewissen Wert an bestimmten Stellen haben. Aber was ich so krass finde, ist, dass diese ganzen Kinderserien, und mein Kind ist halt gerade in dem Alter, wo er solche Sachen auch mal anguckt, dass die irgendwie so... Ich finde, die sind irgendwie so seelenlos geworden. Ich kann es gar nicht besser beschreiben, aber es gibt ja auch so Heidi als neue Auflage und dann mit neu gesungenem Titelsong. Und vielleicht ist das dann so eine komische Nostalgie, dass ich da so denke, aber dieses Original, was ist daran irgendwie verkehrt? Und dann hat Heidi, nee, warte mal, nicht Heidi. Wie heißt die? Biene Maja. Habe ich gerade die ganze Zeit von Heidi gesprochen?
Ja.
Oh mein Gott.
Wir sind jetzt bei Biene Maja.
Ja, es ist noch zu früh, Josef. Ich will eigentlich von Biene Maja sprechen. Aber Biene Maja hat zum Beispiel keinen Stachel mehr.
Okay, warum?
Ja, weil Biene Maja ihre Probleme jetzt anders löst.
Oh Gott.
Und ja, ich finde es halt so scheiße, ehrlich gesagt.
Ja, ja, voll.
Weil ich denke mir halt so, hey, was ist das für eine geile existenzielle Sache, dass Bienen sterben, wenn sie den Stachel benutzen.
Ja, ja.
Warum wird Kindern sowas nicht zugemutet?
Ja, ja.
Ich finde das so schade. Und dann ist es halt so animiert und sieht irgendwie... Und dann, ne, ich finde es einfach weird. Ich finde es einfach komisch. Ich gucke es nicht gerne an. Und ich habe teilweise auch dann immer die Originale rausgesucht, gleichwohl. Klammer auf, ich eben finde, dass natürlich die Sachen manchmal nicht gut altern und dass das eher das Problem ist, dass sich Sachen verändern müssen, weil die irgendwie eben rassistisch, stereotyp oder sexistisch sind, aber wieso dann nicht das sozusagen bearbeiten, wieso ist das sozusagen eher eine Frage des Erscheinungsbildes, dass dann alles mit dem Computer gemacht ist und irgendwie so glatt gebügelt wird, anstatt dass man sich ernsthaft inhaltlich damit beschäftigt.
Ich glaube, da kommt man ein bisschen zu dem Thema, was mir aufgefallen ist, als ich damals für den Kreuz die Kinderbücher immer rezensiert habe und auch
für das Leipziger Stadtmagazin,
genau.
Ja.
Dass Kinderbücher, in den Kinderbüchern siehst du extrem, wo eine Gesellschaft gerade steht.
Ja.
Also, weil dort siehst du quasi, was so die Vorstellungen sind, wie es sein soll, weil den Kindern soll ja immer so ein bisschen, auch wenn die besten Bücher die sind, die versuchen das nicht zu tun, aber die meisten tun es eben doch, dass sie doch so eine Botschaft mitgeben.
Ja.
Wie verhält man sich gegenüber anderen, wie kümmert man sich um andere und so weiter und so fort. Das heißt, wenn sich Gesellschaft wandelt, wandeln sich auch die Kinderbücher und du siehst es relativ schnell, weil so Bilderbücher oder so natürlich auch relativ schnell und auch oft sehr aktuell auf den Markt geworfen werden. Also nur ein Roman, also Romane zum Klimawandel, sagen wir mal, brauchen ja eine Weile, bis die geschrieben sind. Aber Kinderbücher zum Klimawandel kannst du relativ schnell schreiben, wenn du das Gefühl hast, da gibt's jetzt gerade einen Markt für. Dann geht das ganz schnell und plötzlich sind alle Vorschauen sozusagen voll mit Büchern, die vom Klima handeln oder so, ne? Und deswegen sind Kinderbücher echt so ein guter, wie so ein guter Blick sozusagen darauf, was gesellschaftlich passiert. Und dann ist es aber auch klar, dass welche, die vor 30, 40 Jahren erschienen sind und damals am Puls der Zeit waren, heute gar nicht mehr am Puls der Zeit sein können. Das heißt, man muss sich überlegen, wie man dann damit umgeht, wie du es jetzt gesagt hast, ne? Und bei manchen Sachen sagt man sich vielleicht, okay, finde ich jetzt nicht so schlimm, was dann da ein bisschen veraltet ist. Bei anderen sagt man sich vielleicht, okay, schön, dass sie es neu rausgeben. Und bei wieder anderen geben sie es neu raus und es ist einfach hässlich oder dumm oder keine Ahnung.
Ja, voll. Na gut, also das sind so Sachen, die mich aktuell beschäftigen, Josef. Du siehst, ich bin so richtig politisch involviert. Ich habe aber noch eine andere Sache für dich mitgebracht. Die ist auch wieder lustigerweise an uns beiden komplett vorbeigegangen, glaube ich. Denn die ist jetzt eben nicht mehr so eine News, sondern es bezieht sich auf den Januar. Da hat sich nämlich in Berlin eine Genossenschaft für die Literaturbranche gegründet. Hast du das mitgekriegt?
Nee, ich habe es aber vor ein paar Wochen jetzt gehört von einer Freundin.
Ja.
Aber erzähl mal gerne.
Genau, ich nehme dich mal kurz mit. Also, es gibt ja immer wieder Anstöße und Ideen und Forderungen, den Literaturbetrieb sozialer und inklusiver zu gestalten und neu zu denken. Ich denke da direkt an die Veranstaltungsreihe Betriebsversammlung in Leipzig, wo sich AkteurInnen austauschen über die Arbeitsbedingungen und so. Und ich persönlich und du auch, wir lieben ja dieses Betriebsinterne auch, den Versuch, anders zu denken, neu zu vernetzen und so weiter. Und jetzt ist es eben so, dass sich eine Genossenschaft für die Literaturbranche gegründet hat mit dem Namen Zora Lit. Und das ist jetzt eben eine ganz neue Idee, diesen Vernetzungs- und Inklusionsgedanken anders zu denken. Man muss dazu sagen, es gibt Genossenschaften ja im Literaturbetrieb, zum Beispiel die Büchergilde Gutenberg. Ja. Das ist ja auch so eine Art, also das ist ja das gleiche Prinzip. Du bist Mitglied und bist dann verpflichtet, monatlich also immer im Quartal ein Buch abzunehmen zu einem besseren Preis quasi, in hochwertiger Ausstattung. Und der Unterschied, und deswegen sage ich das, ist quasi, dass Zora Lit nicht nur Teil des Literaturbetriebs ist, sondern für den Literaturbetrieb gemacht ist. Und die Mitglieder sollen sich dort vernetzen, austauschen, weiterbilden und beraten lassen können. Und angegliedert an diese Genossenschaft, und da wurde es für mich dann schon ein bisschen kompliziert, ist noch eine Literaturagentur und eine Veranstaltungsagentur. Und jetzt ist wichtig zu wissen, dass man da eben nicht nur Mitglied werden kann, wenn man Autorin ist, sondern auch als Verlegerin, wenn man selber eine Agentur hat, wenn man veranstaltet, wenn man lektoriert. Also alle, die irgendwie im Literaturbetrieb tätig sind, ÜbersetzerInnen, können dort und sollen dort Mitglied sein. Diese Genossenschaft arbeitet natürlich nicht gewinnorientiert. Das heißt, alles fließt zurück in die Genossenschaft. Also auch alle Gewinne, die gemacht werden mit der Agentur oder Einnahmen, die gemacht werden mit der Agentur oder der Veranstaltungsagentur, fließen zurück in die Genossenschaft. Und das soll quasi Garantie sein für ein antikapitalistisches, soziales und feministisches Netzwerk, so definiert sich das selbst. Und soll gleichzeitig mehr sein als nur so ein hobbymäßiger Verein, weil die 5 Gründerinnen natürlich, die kommen alle aus der Literaturbranche, damit dann ihr Geld verdienen. Das ist dann deren Job, quasi diese Genossenschaft zu organisieren.
Man zahlt Mitgliedsbeiträge quasi.
Richtig. Es braucht mindestens 400 Mitglieder, um das Ganze finanziell am Laufen zu halten. Und es gibt quasi ein Modell, dass man einen monatlichen Beitrag zahlt. Ich glaube, zwischen 15 und 40 Euro kann man selber wählen. Und einmal noch einen Pflichtanteil für 100 Euro kauft. Damit ist man dann Mitbesitzer in dieser Genossenschaft. Und durch den monatlichen Beitrag wird halt garantiert, dass dieses ganze Programm in dieser Genossenschaft umgesetzt werden kann. Also Workshops, Panels, es gibt eine Community-App, Beratung, Mentoring-Programme. Die Eventagentur und die Literaturagentur wiederum können auch von Mitgliedern nicht umsonst genutzt werden. Sondern da bezahlt man dann auch für die Dienstleistung quasi. Und was so ein ganz wichtiger Stichpunkt ist, ich habe ein paar Interviews gehört mit den Gründerinnen, ist so Emotional Care. Es gibt zum Beispiel so ein Programm, das nennt sich Zora Mornings. Und da sollen dann die Mitglieder zusammen in die Woche starten, weil es ja so ein Vereinzelungsding gibt im Literaturbetrieb. Mhm. Wo man dann um 8.30 Uhr so mit Atem- und Körperübungen per Zoom beginnt. Wobei ich jetzt auch mal so ein bisschen in den Raum werfe, dass gerade dann, wenn eben alle möglichen Leute im Literaturbetrieb da Mitglied sind, dass das vielleicht nicht auf alle so gleichermaßen zutrifft. Ne? Also das Programm ist natürlich jetzt nicht für alle maßgeschneidert. Also wenn ich im Verlag arbeite, bin ich 8.30 Uhr vielleicht auch einfach im Verlag und habe dort schon mit anderen zu tun quasi. Ne? Also das kann ich einfach nicht beurteilen. Das wollte ich nur mal dazu sagen. Aktuell ist das noch sehr Berlin-zentriert. Das steht halt alles mit den steht und fällt mit den Mitgliedern selbst. Wenn jetzt sehr viele Leute aus Süddeutschland meinetwegen dort Mitglied werden, dann werden dort auch Programme umgesetzt.
Weißt du, wie viele die schon haben oder ob die das schon erreicht haben?
Also ich glaube, relativ früh nach der Gründung gab es so um die 60 Mitglieder.
Okay.
Und wie das jetzt aber nach Monate später ist, weiß ich nicht.
Ja.
Ich habe mich jetzt mal für den Newsletter eingetragen, damit ich ein bisschen up-to-date bleibe und dir noch berichten kann.
Also ich glaube, das wäre auch interessant, weil ich meine, das klingt ja erstmal so, als ob da viele Ideen drinstecken sozusagen. Und ich weiß auch, dass die das gegründet haben, schon auch Erfahrung haben. Also es sind jetzt nicht einfach nur Leute, die gesagt haben, wir machen das jetzt mal so, sondern die haben schon in verschiedenen Bereichen gearbeitet und so. Also die sind schon vernetzt auch und sowas.
Ja.
Aber es ist natürlich trotzdem interessant zu sehen, was wird daraus und ist das was sich bewähren kann sozusagen? Und ist das was auch, also weil du sagst, das ist, oder die sagen auch so dieses Vereinzelte und sowas, das ist ja auch so. Gleichzeitig ist ja trotzdem auch die Frage, ich habe so das Gefühl, viele, die so vereinzelt sind, haben trotzdem auch das Schreiben gewählt, weil da auch eine gewisse, sozusagen, auch wenn man sich manchmal drüber beschwert, aber man eigentlich doch auch ganz gut dafür gemacht ist, alleine so vor sich hinzuarbeiten. Das heißt, wie gut dann sowas Community-mäßiges wirklich am Ende funktioniert, es würde mich einfach total interessieren, das so ein bisschen zu verfolgen. Weißt du, wie das bei der Literaturagentur ist und bei der, weil du das gesagt hast, nehmen die dann so auf wie die normalen Agenturen, also dass man sein Zeug hinschickt?
Genau.
Oder kann man sich quasi, wenn man Genossenschaftsmitglied ist, in Anführungszeichen einkaufen in die Agentur?
Nee, das nicht, ne? Also man muss sich bewerben und so, da gibt es schon ganz normale Verfahren.
Ja, genau.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also ich bin richtig glücklich über diesen Vorstoß, weil ich einfach wahnsinnig neugierig bin. Ich habe so ein paar unterschiedliche Eindrücke davon, Stand jetzt. Und zwar einerseits finde ich es sehr interessant, dass es quasi zum Beispiel 2 Workshops pro Jahr gibt, die sind dann für Mitglieder die Hälfte günstiger. Und da hatten sie im Interview gesagt, dass es zum Beispiel darum geht, wie man besser mit KI arbeiten kann oder wie Spaß an der Arbeit, ne, irgendwie gelingen kann in dieser Branche. Und ich finde es einfach interessant, wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben Mitglieder, die AutorInnen sind und aber auch VerlegerInnen zum Beispiel oder VeranstalterInnen und ÜbersetzerInnen und die sitzen dann alle im selben Workshop. Dann bin ich mal total gespannt, wie das Profil bedient wird, dass alle dann irgendwie da was mitnehmen können, weißt du, so vom, also es ist halt das einfach ein sehr vielfältiges Programm sozusagen, also muss sehr vielfältig sein, um alle abzuholen, da bin ich sehr gespannt drauf. Und was ich so ein bisschen, da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das eigentlich finde, wir kosten ja als Literaturbranche den Staat extrem wenig. Mhm. Also diese ganzen Förderprogramme und so, die sind ja im Vergleich zu anderen staatlichen Geldern, die ausgeschüttet werden, extrem gering. Und gleichzeitig wird da immer total viel gekürzt. Wir stecken mittendrin. Und irgendwie frage ich mich, wie ich das finde, dass jetzt Leute, die aus dieser Branche kommen, quasi mit ihrem eigenen Geld diese Programme und Angebote finanzieren. Weißt du, was ich meine? Weil ich mir so denke, warum ist, ich will eigentlich auch die Politik wieder mehr in der Pflicht sehen, sich dafür einzusetzen. Hast du da so einen Gedanken, so eine Meinung dazu?
Na, ich glaube, das ist einfach, am Ende wird die Politik nie, also wird's nie genug Geld geben. Deswegen bin ich da irgendwie so ein bisschen so, okay, wenn jemand was probieren will, soll er es einfach probieren.
Ja,
weißt
das
du?
Sowieso,
weil,
ja.
Weil sozusagen, man wird immer ein bisschen darauf angewiesen sein, auch Eigeninitiative zu zeigen. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ne? Wenn man zeigt, man kann alles auch selber organisieren, gibt man dann quasi sowieso so eine Art Signal so von wegen, ihr müsst uns eigentlich gar nicht unterstützen, wir können es ja auch selber bezahlen, ne? Das ist ja immer so dieses, das hast du ja auch bei vielen Jobs, finde ich. Wenn du sagst, wenn du die Arbeit halt machst und sagst, ich mach's ehrenamtlich oder sowas, dann führt das halt dazu, dass die Leute denken, ach, irgendwen werde ich schon finden, der meine Pressearbeit für unseren tollen kleinen, was weiß ich, unser tolles kleines Projekt hier auch ehrenamtlich macht oder sowas, weißt du? Total. Also das ist so eine Frage, aber ich finde, es ist trotzdem sozusagen abgesehen davon einfach interessant, was da passieren wird.
Die helle Kammer.
Lin, wir wollten heute mal über Peter Bixel reden, ne? Wir hatten das ja vor einer ganzen Weile uns schon mal überlegt, auch als wir über seinen Tod gesprochen haben, das schon angekündigt, der ist ja noch gar nicht so lange her. Und kanntest du Peter Bixel eigentlich davor schon irgendwie?
Nee.
Also auch den Namen noch gar nicht gehört?
Mm-mm.
Es gibt tatsächlich so ein Band mit Kindergeschichten, heißt das. Die sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Und wir haben eine dieser Kindergeschichten, wo ein Mensch aufwacht und eine Begriffsverwirrung hat, mal in der Schule gelesen. Also der wacht quasi auf und denkt so, der Tisch ist plötzlich kein Tisch mehr, sondern es ist ein Stuhl und der Stuhl ist plötzlich ein Tisch und plötzlich ergibt quasi sein ganzes Leben gerät total aus den Fugen, weil die Sprache nicht mehr zu den Begriffen passt, also zu den Gegenständen passt. Mhm. Ne? Und eine sehr kurze Geschichte, wir werden gleich so ein bisschen hören, dass Peter Bixel generell sehr kurze Geschichten geschrieben hat. Und das Krasse ist aber so, dass das halt aus meiner Schulzeit so total eingebrannt war, weißt du? Also so, ich habe danach lange, lange Zeit gar nichts mehr von ihm gelesen, aber einfach so diese Geschichte, die ist so präsent geblieben, so dass der Gedanke davon ist so präsent geblieben, dass ich immer eine große Zuneigung zu ihm hatte, obwohl ich quasi eine ganze Zeit lang mich dann gar nicht mehr mit ihm beschäftigt hatte. Und bin froh gewesen, als ich mich jetzt wieder damit beschäftigt habe, dass diese Zuneigung sozusagen, dass das immer noch einen Grund hat, so, ne? Fangen wir mal an mit seinem Leben oder was er selber so ein bisschen so gesagt hat. Also er ist aufgewachsen in einem Haus, wo es schon Bücher gab, aber es gab wenige Bücher, beziehungsweise so ganz speziell. Er hatte zum Beispiel ein Lexikon und das hat er dann immer wieder durchgelesen, bis er es eigentlich quasi seinen Worten nach auswendig konnte. Und er hat einmal gesagt, dass er gar nicht weiß, ob er Schriftsteller geworden wäre, wenn er so alle Bücher gehabt hätte, sondern er fand das eigentlich voll cool, dass er nur so manche hatte, die auch gar nicht so, sag ich mal, kindgerecht waren oder so, ne? Dann irgendwann hatte er einen Büchereiausweis, dann ist er immer in die Bücherei gegangen und hat versucht, immer die Gesamtausgaben zu lesen. Also wenn er sich von irgendeinem Autor was geholt hat, dann alle anderen Bücher auch noch zu holen und dann so chronologisch durchzulesen.
Ja.
Er hat gesagt, ich war zu alt für die 68er-Bewegung, aber bin halt so in so einer Zeit aufgewachsen, als das halt, also sozusagen diese, er hat gesagt, ich war zu alt dafür, aber die Zeit war jung, die Zeit war frisch sozusagen und das hat ihn geprägt, dieses politische, ne, so. Berufliche Station, er ist erstmal Lehrer geworden, also bevor er veröffentlicht hat, so. Und seine ersten Texte waren Lyrik, also ja, und eben kurze Texte. Er hatte damit tatsächlich Erfolg bei der Gruppe 47, die ja damals noch ein großes Ding war. Also wurde da eingeladen, die haben ja immer ihre Meetings gemacht und dann haben sie ja Autoren, Autorinnen eingeladen, Texte vorzustellen. Und er kam da ganz gut an mit seinen kurzen Texten. Hatte aber ansonsten mit denen jetzt nichts mehr zu tun oder so. Das war aber in Deutschland einfach gab so eine Aufmerksamkeit für ihn quasi.
Ja, das ist ja eh so gewesen, dass die Gruppe 47 den wenigen, die dann da dabei waren und gut ankamen, sehr zur Aufmerksamkeit verholfen hat.
Genau,
aber das das war ja auch schon relativ am Ende. Die haben sich ja dann relativ rasch dann nach 68 aufgelöst, oder? Die Gruppe 47 hat dann nicht mehr lange bestanden.
Ja, genau. Und er hatte da, wie gesagt, das war auch eigentlich eher so ein Auftritt, halt eine Bühne, die gut für ihn funktioniert hat. Und er hat mal über das Schreiben gesagt: Bevor man über etwas schreibt, orientiert man sich. Das ist ein guter Brauch. Wenn man sich orientiert, wird die Sache komplex. Das ist die Regel. Und noch, ich will zwar schreiben, habe aber nichts Außergewöhnliches zu berichten. Deshalb brauche ich, wie der Betrunkene, der sprechen will, einen Vorwand, einen realen Hintergrund. Ich brauche eine Idee. Die Idee ist so viel wert, wie sie mich schreiben lässt. Also man merkt schon an diesen Zitaten, dass er so ein Mann war, Schriftsteller, der sehr aufs Einfache bedacht war, auf so die kleinen Dinge sozusagen im Leben, gar nicht die großen Ideen.
Das ist konkret und präzise, weißt
ja, ja.
du? Also es sind so drei Sätze
genau.
und die funktionieren fast schon so aphoristisch.
Genau, und das ist das, was ihn für mich oder aus meiner Sicht auch einfach total ausmacht. Sagt auch, und das wollte ich auch kurz bringen, dieses Zitat, weil das für mich auch beschreibt, wie seine Geschichten oft sind. Ich mag Dinge, die mir nicht zu viel Ehrfurcht abbringen. Ich mag Geschichten, die so einfach sind, dass schon das Wort Wahrheit daneben pompös und unlauter klingt. Und das ist einfach so Peter Bixel, ne? Das ist so, der ist so einfach, man kann den sich ein bisschen, glaube ich, vorstellen, der ist auch nie so richtig aus der Schweiz weggezogen. Mhm. So, der sitzt da in seinem Ort, guckt sich so die Leute an, und schreibt so die einfachen Dinge auf, weißt du? Und hat so gegen dieses Ganze, kennt sich aus, kennt auch Literatur, hat auch eine klare Meinung davon, was gut ist oder was nicht gut ist oder sowas, aber hat überhaupt keinen Anspruch, irgendwie so irgendwen zu beeindrucken oder so, sondern will einfach diese Geschichten erzählen, diese kleinen Geschichten, die ihm begegnen. Und das ist alleine, das macht ihn mir schon so extrem sympathisch. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Folge 2 Bände gelesen. Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen. War sein erster Durchbruch quasi. Und das sind wirklich extrem kurze Texte. Also ich glaube, der Band hat, weiß ich nicht, du kannst mal kurz gucken, also der hat nicht viele Seiten auf jeden Fall. Und die Geschichten gehen meistens so 1-2 Seiten, wenn überhaupt.
Das ist ja was für meine Klo-Lektüre eigentlich.
Das ist...
Also ich lese ja nur Lyrik auf dem Klo, aber das ist ja so kurz, das könnte man ja eigentlich direkt daneben legen.
Das ist die Lektüre denn für überall. Das kannst du in der Bahn lesen, das kannst du warten, wenn du noch 5 Minuten warten musst auf die nächste. Weißt du, du kannst immer eine lesen, das ist das Schöne. Und er selber hat übrigens sie auch deswegen so kurz gemacht, weil er gemeint hat, so er will den Leuten nicht so viel zumuten, dann müssen sie nicht so viel lesen von ihm, weißt du, so. Und gut.
Das ist die Bescheidenheit in Person. Und,
ja, aber auch so sehr überzeugend, ne? Also über ein ganzes Leben gelebt, nicht einfach nur so behauptet als so eine Masche oder so, ja, sondern wirklich sozusagen bis zu diesen Interviews ganz kurz vor Ende seines Lebens hat sich das so durchgehalten, hat man diese Grundstimmung gesehen. Gut, was beschreibt denn eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen? Man könnte sich schon fast denken vom Titel, das Leben der in Anführungszeichen kleinen Leute. Zum Beispiel ein Pfarrer, der sich echte Sünder wünscht, der sitzt in der Kirche und denkt sich so, warum gibt es hier immer nur so brave Kirchenleute? Er würde mal gern sozusagen Leuten helfen, die echte Probleme haben. Und ja, er findet es ja schon auch nett, dass die da sitzen, aber so ein bisschen mehr würde er gern tätig werden. Eine Tante, die sehr an ihrem Klavier hängt. Dann die titelgebende Frau Blum, die immer sozusagen einen Zettel und ein paar Groschen hinlegt für den Milchmann und sich fragt, wie es wäre, wenn man den Milchmann mal wirklich kennenlernen würde, weil der kommt nämlich immer in der Nacht sozusagen. Aber es gibt auch kleine Vignetten oder Geschichten rund um alltägliche Begriffe. Also die sind so zum Beispiel November, Pfingstrosen, Blumen, Männer oder so. Das sind dann einfach so kleine Geschichten zu dem Thema.
Dinge.
Ganz alltägliche Dinge, ne? Bixle verwendet eine, wie sollte es bei so kurzen Texten anders sein, auf wenige simple Worte reduzierte Sprache. Also der hat auch sein Vokabular sehr beschränkt mit Absicht. Und dazu hat sein Freund Max Frisch gesagt, das finde ich auch einfach toll, es gibt einfache Worte, die er nicht in den Mund nimmt, ob schon sie als anständig gelten. Er findet sie zu groß. Und das ist halt so, ne, das merkst du auch in diesen Geschichten. Das ist so eine eigene Sprache, weil er wirklich sich darauf beschränkt, auf die Wörter, die er halt nehmen will und die dann aber umdreht und nochmal umdreht und den Satz nochmal so ein kleines bisschen verschiebt und dann einfach auch guckt, was in der Sprache passiert. Das heißt, es ist nicht einfach nur so, dass jetzt halt so sehr klar runtergeschrieben wird, eine kleine Szene und dann ist es vorbei, sondern es ist eher so, dass was Einfaches als Ausgangspunkt genommen wird und dann so ein bisschen verschoben wird und ein bisschen gedreht und dadurch sich immer auch ein bisschen die Weltwahrnehmung so ein bisschen weitet und man so ein Gefühl kriegt, für was da alles drinstecken kann in so einer ganz, ganz kleinen Sache. Vieles bleibt dann auch ein bisschen rätselhaft oder gerät so ins Absurde, ohne dass es jetzt so wie so eine Masche wirkt oder sowas oder so ein Satz da steht, der jetzt sowas sehr, sehr Großes mit Absicht aufmacht, ne, dass du dann so sagst, so ja, dann musst du da irgendwie mitgehen als Leser, sondern man findet da eher so rein. Typisch sind krasse Sprünge, die man auch leicht überlesen kann, auf die er auch gar nicht so richtig hinweist und dann denkt man sich, okay, wo befinde ich mich jetzt gerade? Und zu den Sprüngen gehört, dass sich eben auch immer der Fokus in den Geschichten kurz mal verschieben kann oder sowas. Also nichts ist sozusagen so ganz sicher. Es gibt eine Geschichte, die heißt Die Tochter, wo ein Mann und seine Frau jeden Abend darauf warten, dass die Tochter nach Hause kommt und dann geht es mittendrin plötzlich um den Vater. Und dann geht die Geschichte aber wieder zu der Tochter zurück. Mhm. Also so dieses einfach so ein bisschen schieben, gucken. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, bei diesen Kindergeschichten, er ist eben auch ein Autor der Gegenstände. Das heißt, für ihn ist alles, was er beschreibt, hat irgendwie Leben. Das Klavier hat auch Leben an sich. Die Stockwerke eines Hauses, der Teppich, der Küchenstuhl, das sind wichtige Bestandteile eines Lebens. Die spielen dann eine prominente Rolle, wenn er sie beschreibt. Und es sind nicht einfach nur Ausstattung für die Szenerie, was ich auch sehr besonders finde, weil man dann wirklich so nochmal anders auf die Dinge guckt, die so einen jeden Tag begleiten, weißt du?
Ich finde, es klingt auch ein bisschen so, als wäre es fast schon lexikonartig. Also,
da ist wahrscheinlich auch diese Begeisterung so, ja, da, so, ne, die er auch hatte.
Vor allem würde ich mir direkt wünschen, dass es so ein Peter Bixel-Lexikon gibt, wo so die Begriffe, die er auch in seinen kleinen, kurzen Erzählungen verhandelt, dann irgendwie so versammelt werden.
Total. Und ich habe mal eine rausgesucht. Warte mal, hast du die gerade, war die offen?
Ja.
Genau. Ja, kannst du mal die Erklärung vorlesen?
Ja.
Einfach nur, dass wir mal ein Beispiel hören.
Erklärung. Am Morgen lag Schnee. Man hätte sich freuen können. Man hätte Schneehütten bauen können oder Schneemänner. Man hätte sie als Wächter vor das Haus getürmt. Der Schnee ist tröstlich. Das ist alles, was er ist. Und er halte warm, sagt man, wenn man sich in ihn eingrabe. Aber er dringt in die Schuhe, blockiert die Autos bringt Eisenbahnen zum Entgleisen und macht entlegene Dörfer einsam.
Das war's schon mit dieser Geschichte. Und so sind eben viele, ne? Also die haben so ein, ja, muss man gar nicht so viel zu sagen. Ich habe noch einen zweiten Band von ihm mir angeguckt und fand auch, das passte wieder so zu meinem Bild von ihm. Der Band heißt Peter Bixel zur Stadt Paris. Vielleicht kannst du ja auch mal kurz sagen, was hättest du für eine Erwartung, wenn du diesen Titel hörst? Weil ich hatte eine ganz klare, als ich zur Stadt Paris quasi gehört habe. Also einfach nur vom Titel quasi.
Naja, also ich weiß nicht, immer wenn Leute über andere Orte schreiben, aus denen sie nicht kommen und sie sind irgendwie AutorInnen, dann denke ich natürlich direkt, die waren mal da, die haben einen persönlichen Bezug zur Stadt, die nehmen mich jetzt mit. Ich mag auch gerne so, wenn ich irgendwo hinfahre, dann vorher genau sowas lesen, um mir so einen Eindruck von außen zu verschaffen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte hier völlig anders sein.
Aber es ging mir genauso. Ich bin in die Bibliothek gegangen, dachte so, oh cool, ich leihe diese Kurzgeschichten aus und dann gucke ich mal, was er so, vielleicht so Flaneurstexte oder sowas, wie er da so durch Paris läuft und sowas. Ne?
Du bist ja auch großer Paris-Fan und hast ein bisschen Vergleich. Ne?
Pass auf, zur Stadt Paris, die Geschichte dazu geht so. In Langnau im Emmental gab es ein Warenhaus, das hieß zur Stadt Paris. Ob das eine Geschichte ist? Und dann macht er einfach im ganzen Band, erzählt er einfach Geschichten und es hat gar nichts mit Paris zu tun. Und ich finde es einfach so, ich finde es passt für mich so, weißt du, das ist so, weil du hattest sofort diese Erwartungen. Es gab ja auch diese Leute, die dann in diese Städte gefahren sind und ein riesen Ding draus gemacht haben, dass sie in diesen Städten waren. Und okay.
Und Peter Bixel bleibt einfach zu Hause.
Peter Bixel bleibt einfach zu Hause und sagt, hier gab es doch mal dieses Warenhaus. Wie unterscheiden sich die Geschichten nochmal von Bixels Debüt sozusagen? Was mir aufgefallen ist, ist, dass in der zur Stadt Paris, also es ist ein Erzählband, der quasi ein bisschen später erschienen ist, dass ich eine viel, viel größere Rolle noch spielt, aber eher so als quasi, das legt die Mechanismen des Erzählens irgendwie einfach auch offener, diese Geschichten. Und deswegen braucht es, dass ich immer das dann so sagt, haben wir jetzt hier schon eine Geschichte? Muss ich noch weitermachen? Habe ich jetzt eigentlich schon zu viel erzählt? Was machen wir hier denn eigentlich so? Also ne, das wird so immer so ein bisschen, also das, was er in den ersten Geschichten sowieso schon macht, diese Verschiebungen und so, werden jetzt hier nochmal konkreter gemacht und nochmal konkreter auch, ja, es gibt so ein Zwiegespräch. Ja, er redet auch manchmal den Leser an oder die Leserin.
Das ist wie so eine integrierte Poetik und ich finde ganz interessant, dass hier mitverhandelt wird, was eigentlich eine Geschichte auch ausmacht. Das erinnert mich an diese, kennst du dieses quasi, es ist ja kein Rätsel, aber es gibt doch dieses Ding von, was ist die kürzeste Geschichte der Welt? Und kennst du die?
Nee.
Und also ich kenne die, also ich weiß jetzt nicht, ob es die kürzeste Geschichte der Welt ist, aber die Geschichte, die dann quasi, ist, ist quasi eine Anzeige. Eine Anzeige auf einer Verkaufsplattform und da steht drin, Babyschuhe ungetragen.
Ja, das hat mal einer,
Genau, ich kenne den Hintergrund nicht, aber daran erinnert mich das gerade so ein bisschen. Und das so auf so einer, also dass das quasi die Untergrenze, was brauche ich eigentlich, um was zu erzählen, dass die Untergrenze ausgelotet wird. Ich finde es übrigens faszinierend, weil früher, als ich noch keine Kinder hatte, fand ich das ganz schlimm. Ja. Und jetzt denke ich so, wahrscheinlich, weil das Kind super schnell rausgewachsen ist und gar nicht die Chance hatte, die Schuhe anzuziehen. Ich bin ja jetzt viel pragmatischer, weil ich den ganzen Hassel um die Kinderklamotten kenne.
Total. Aber das, wo du das Kurze sagst, da kann ich ein ganz gutes Beispiel bringen. Eine Geschichte in dem Band heißt Liebe und die geht, sie hatte jahrelang einen Selbstmörder über Wasser gehalten, nun ließen ihre Kräfte nach und sie setzte sich und hielt sich die Ohren zu. Und das ist auch einfach, ne, das war sie einfach schon.
Ja.
Und was ich noch bemerkenswert fand in dem Band jetzt, ist, dass es eine Geschichte gibt, die Keba heißt. Und es geht über eine Transperson, die der Erzähler in einer New Yorker Bar begegnet.
Sehr international.
Ja, vor allem fand ich das thematisch einfach überraschend. Und das ist auch was so bei Bixel immer wieder auftaucht. Das sind diese Geschichten, so wie ich sie beschrieben habe, von ganz einfachen Dingen, die spielen auch oft auf dem Dorf und erzählen von anderen Menschen, aber er ist sehr liberal gewesen einfach, sehr offen in seiner Einstellung und in seinem Geist, aber man hatte nicht das Gefühl, dass es so eine politisch gewollte Offenheit war oder so, sondern einfach so eine Menschenfreundlichkeit, so eine Offenheit für einfach alles. Und das zeigt sich für mich auch in einer Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Und da geht es um Erwin. Und Erwin ist ein Mann, der hat eine Behinderung und steht halt am Rande. Und der kommt immer wieder in diese Bar und alle kennen den irgendwie und alle gehen irgendwie mit dem halt um. Ne? Es hat sich so ein bisschen so rausgespielt, was man zu dem sagt. Manchmal macht einer irgendwie einen Scherz, dann kriegt er da sein Getränk, dann soll er aber auch wieder gehen, weil er sonst so ein bisschen stört. Und es gibt ein Band mit Kolumnen, wo der heißt auch, der Esel hat eine Seele. Und da gibt es eine Stelle, wo Peter Bixel darüber schreibt, dass wir es gar nicht mehr aushalten, wenn Menschen sich also nicht ästhetisch sind oder sich nicht unseren Erwartungen quasi fügen. Und dass wir solche Menschen eigentlich wegsperren in Psychiatrien oder sonst was. Und dass, wenn man von denen erzählen will, man darauf achten muss, quasi kein Rührstück aus ihrem Leben zu machen. Mhm. Dass man die Leute dann nicht mit Bedauern oder Trauer entlassen soll, so nach dem Motto, so schlimm ist die Welt oder sowas. Sondern, dass man die Geschichte so erzählen muss, das war sein Anspruch und das schafft er eben in dieser Erwin-Geschichte, dass sie der Wahrheit entspricht, das heißt, den Leuten durchaus auch ein schlechtes Gewissen macht und zu der Frage führt, wieso gehen wir so mit anderen Leuten um, statt sozusagen so den Menschen beim Lesen so ein Gefühl zu geben von, oh Gott, ist das traurig und melancholisch und sowas, ne? Und das gelingt ihm eben und dieses beispielhaft an dieser Erwin-Geschichte ist halt dieses so, kein Mensch ist es irgendwie nicht wert, dass man darüber schreibt oder dass man da hinguckt oder sowas, ne? Und gerade die vielleicht so ein bisschen, und das ist auch was den Bogen schlägt zu seiner Lehrerzeit, weil er da auch immer beschrieben hat in Interviewbänden und so, dass die liebsten Schüler ihm eigentlich die waren, die Schwierigkeiten hatten, wo die anderen gesagt haben, so, oh, das mit dem wird das nichts oder sowas, ne? Und ich glaube, so ein bisschen diese Liebe für die Outsider, wenn man das so will, steckt halt auch in diesen sehr kleinen Geschichten drin. Und ich würde sagen, wir lassen uns zum Abschied einfach noch eine hören, weil sie einfach toll sind.
Es geht ja auch so schnell.
Es geht so wahnsinnig schnell. Und zwar die Hemden.
Wenn du mal stirbst, sagt sie, werde ich deine Hemden nicht weggeben. Seine Hemden sind Swiss Air Blau. Ich mag es, deine Hemden zu bügeln, sagt sie. Ich möchte vor dir sterben, sagt sie. Swiss Air Blau war damals eine Farbe.
Was vom Tage übrig blieb. So, wir wollen jetzt zum Abschied unserer Folge, zum Abschluss nochmal an Max Frisch erinnern, der, wie schon vorhin erwähnt, ein guter Freund von Peter Bixel war. Und Max Frisch ist eben am 15. Mai 1911 in Zürich geboren. Das heißt, in dieser Woche hätte er Geburtstag wieder gefeiert und er ist am 4. April 1991 ebenfalls in Zürich gestorben. Er war das dritte Kind eines Architekten und ist nach der Schule, hat er ein Germanistikstudium aufgenommen, musste das aber abbrechen, weil sein Vater gestorben war und er dann Geld verdienen musste. Und er hat durch journalistische Arbeit Geld verdient, er hat für die Neue Züricher Zeitung, die es ja immer noch gibt, gearbeitet. Dann hat er auch, ist er sozusagen in die Fußstapfen seines Vaters getreten und hat Architektur studiert, ein eigenes Architektenbüro eröffnet. Und es gibt allerdings, weil diese Arbeit auch nicht so lange ging, weil er sich dann eher aufs Schreiben konzentriert hat, gibt es wenige Gebäude, die von ihm noch stehen. Es gibt allerdings ein Freibad in Zürich, was man besichtigen kann. Und es gibt eine Postkarte, die habe ich auch und die stand lange auf meinem Schreibtisch, wo Bertolt Brecht mal zu Besuch gekommen ist in Zürich und da stehen dann Max Frisch und Bertolt Brecht da unterm Sprungturm und gucken sich das Freibad an, so sehr beschäftigt mit so fuchtelnden Händen. Ist irgendwie eine sehr süße Karte, der Wind weht so durch die Haare durcheinander, ne? Also die sehen so zwei aus wie so zwei Jungs irgendwie, einfach die da stehen, das ist ein sehr schönes Bild. Gut, kommen wir wieder zurück. Frisch schrieb parallel zu seiner Arbeit im Architektenbüro Romane, autofiktionale Texte, unter anderem sind seine Tagebücher sehr berühmt geworden und Stücke. Und dann hatte er ein Stipendium, kam ein Jahr nach New York mit diesem Stipendium, mit dem Rockefeller-Stipendium und veröffentlichte anschließend Stiller, was so sein Durchbruch war. Und später folgten dann Romane wie unter anderem Mein Name Sergantenbein oder Homo Faber. Und eine von Frischs großen Fragen oder vielleicht die große Frage, um die sich wirklich sein ganzes Schreiben dreht, ist die Frage nach der Identität. Wer bin ich eigentlich? Wie bin ich in der Welt so? Und das hat er halt sowohl in seinen autofiktionalen Texten als auch in den Romanen immer wieder durchgearbeitet, als auch in den Stücken so. Und eine Sache, die sozusagen sehr ja, prominent in seiner Schriftstellerbiografie ist, hat nicht nur mit ihm zu tun, sondern eben auch mit Ingeborg Bachmann. Die beiden hatten eine Beziehung. Zu der Zeit war er in Rom viel und diese Beziehung hat ziemlich wüst geendet. Und Frisch hat dann darüber geschrieben, es gibt so die Legende, dass sie eins seiner Tagebücher verbrannt hat. Und es war wahrscheinlich auch so. Und jetzt ist ja im Posthum der Briefwechsel von beiden erschienen, den ich immer noch nicht gelesen habe.
Und der
gut,
immer noch so eingeschweißt auf deinem Schreibtisch steht.
Genau, und da ist aber auch ein bisschen die Frage, die wir auch in unserer letzten Folge mit Joan Didion hatte. Also Ingeborg Bachmann wollte wohl nicht, dass solche Sachen veröffentlicht werden. Mhm. Und da hat man sich eben aber auch drüber hinweggesetzt sozusagen.
Ja, furchtbar.
Und genau, also das wollte ich nur mal erwähnen, dass das eine sehr schwierige Episode war, wo sie ihm auch einfach sehr harte oder sehr schwere Vorwürfe quasi gemacht hat, wie er mit ihr umgegangen ist, so, ne? Und er hat das verarbeitet tatsächlich, diese Beziehung für sich, in dem 1975 erschienenen Buch Montauk, fiktional. Und in den letzten Jahren seines Lebens hatte er dann mit einer heftigen Krebserkrankung zu kämpfen, an der er dann letztlich verstorben ist. Und Lynn, ich habe mich gefragt, hast du irgendeinen Leseeindruck zu Max Frisch, irgendein Buch oder irgendein Text in deinem Kopf?
Ja, also unvergessen ein Zitat aus seinem Tagebuch, das ich sehr gerne gelesen habe. Ja. Die Zeit verändert uns nicht, sie entfaltet uns nur.
Ja.
Das denke ich quasi ständig, weil es irgendwie so ein Lebensthema ist, was natürlich viel wieder mit Identität zu tun hat, da haben wir es wieder. Und ich bin großer Fan von drei Romanen, die ich von ihm sehr gut kenne, und das ist eben Stiller, Homophabe auch, aber vor allem Montauk, das, oder das ist ja eine Erzählung, aber die finde ich wirklich großartig. Und ja, die Tagebücher finde ich bemerkenswert, die sind ja auch bei ihm so Mischungen. Da sind auch kleine, kurze Prosastücke drin, Entwürfe, Notizen für das Schreiben, sodass sich immer wieder das Persönliche abwechselt auch mit dem Prosaischen. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Am allermeisten denke ich aber natürlich, wenn ich an Max Frisch denke, an Ingeborg Bachmann, weil die ist natürlich einfach eng mit ihm verwoben worden, muss man ja auch sagen, im Nachklapp. Und finde es total wichtig, die irgendwie auch wieder so auseinanderzukriegen, wie du schon gesagt hast, diesen Briefwechsel, also auch da so ein bisschen zu gucken, wer hat hier irgendwie versucht, die Deutungshoheit zu behalten, wer wollte das Ganze privat lassen aus Gründen und über wen wird sich dann wie hinweggesetzt. Das sind einfach so Sachen, die genauso wie bei Joan Didion irgendwie nicht zugunsten einer Leserschaft übergangen werden sollten.
Nee, und deswegen wollte ich es auch erwähnen, und das finde ich auch gut, dass du es nochmal so sagst, und gleichzeitig ist es aber eben so, und das hast du ja auch gesagt, Max Frisch ist einfach wirklich ein sehr, sehr guter Schriftsteller gewesen, und er hat an vielen Ecken, finde ich, Zitate gebracht, die einen so ins Nachdenken und Grübeln bringen, und ich finde, ihm ist es auch wirklich gelungen, diese Identitätsproblematik immer wieder auf extrem prägnante Sätze oder so zu bringen. Und berühmt geworden ist ja auch sein Fragebogen, den er gemacht hat. Also so, ich weiß nicht, wer das nicht kennt, kann sich das gerne mal angucken. Ich habe das als Jugendlicher kennengelernt und dachte mir so, wie genial ist das, dass so ein Schriftsteller, der mich da so in seinem Tagebuch so beeindruckt hat, diesen Fragebogen hat, wo man dann die Fragen durchmachen kann und sozusagen sich selber ein bisschen kennenlernen kann. Da muss man allerdings sagen, dass der Fragebogen von Max Frisch sehr gute Fragen hat, aber auch sehr viele Fragen, die eigentlich nur auf eine bürgerliche Existenz passen.
Ja.
Also es ist Wahnsinn, wie viele Fragen irgendwie mit Eheleuten zu tun haben oder mit so, weißt du, das war damals so, ich war so deprimiert, ich habe mir dann immer so gewünscht, der hätte so eine jugendlichen Version rausgebracht, weil ich so dachte, ich kann das einfach nicht beantworten, wie soll ich das beantworten, so, weißt du?
Aber wie schön, ich habe gerade mal kurz gegoogelt, Frage 14. Hassen Sie leichter ein Kollektiv oder eine bestimmte Person oder hassen Sie lieber allein oder in einem Kollektiv?
Ja. Die erste Frage stellt sich nach dem Menschengeschlecht. Sind Sie sich sicher, dass Sie an der Erhaltung des Menschengeschlechts interessiert wären, wenn Sie selbst und alle, die Sie lieben, nicht mehr sind? Also, ne, das sind schon weite Fragen sozusagen, aber auf jeden Fall auch eine große Empfehlung von mir.
Vor allem auch, warum Stichworte genügen.
ja, genau.
Gründe. Ja. Sehr schön. Den müssen wir eigentlich auch mal beantworten.
Ja, ich glaube, jetzt langsam können wir es. Ich glaube, jetzt
ja, wir sind beide
wir
verheiratet, also wann, wenn nicht
genau,
jetzt.
Genau. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass Montauk wirklich, also für mich zu den, wirklich zu den schönsten Texten gehört, die ich in deutscher Sprache kenne. Einfach so, ja, Montauk ist so eine extrem perfekte, ausbalancierte Erzählung und man geht da so rein. Also ich, ist auch tatsächlich eine der wenigen Texte, wo ich immer wieder Lust habe, das nochmal zu lesen irgendwie, ne? Ich habe noch zum Abschied ein kleines Zitat mitgebracht, was ich dachte, das passt vielleicht auch ganz gut in unsere Zeit. Man sollte die Wahrheit dem anderen wie einen Mantel hinhalten, dass er hineinschlüpfen kann, nicht wie ein nasses Tuch um den Kopf schlagen.
Ja, sehr schön.
Und damit, Lynn, lass uns anstoßen auf Max Frisch.
Auf Max Frisch.
Und bis nächste Woche.
Bis dann.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.